Erstmal aus dem Nachruf vortragen, also einen gekürzten Teil aus dem Nachruf, den der Saira Verlag aus Freiburg, den Joachim Bruhn mitbegründet hat, veröffentlicht hat. Der Saira Verlag ist ziemlich, gibt es eine Überschneidung mit der Initiative Sozialistisches Forum, die Joachim Bruhn auch mitbegründet hat. Und danach werde ich einen kürzeren Text aus Was Deutsch ist zur kritischen Theorie der Nation lesen. Und im Anschluss danach, wenn noch Zeit ist und noch Lust ist, dann noch was aus Rote Armee Fiktion. Da geht es um die Kritik am bewaffneten Kampf am Beispiel der RAF und um den Begriff der Charaktermaske. Joachim Bruhn war auch in Tübingen hier im Infoladen mal zu Gast. Und zwar am 3.5.2006 hat er hier zum Thema Kapital und Souveränität eine Einführung in die materialistische Staatskritik gelesen. Genau. Am 28. Februar dieses Jahres ist der Publizist und Verleger Joachim Bruhn gestorben. Er war zusammen mit Manfred Dahlmann, den wir kaum mehr als ein Jahr zuvor verloren hatten, bei der Gründung und Entwicklung der ISF und ihres Verlages in der Tradition des alten Instituts für Sozialforschung maßgeblich beteiligt und blieb auch in den Jahren seiner schweren Krankheit für alle inspirierend, die mit ihm verbunden waren. Wo Freunde und Genossen in den alltäglichen Verrichtungen und Versuchungen von Beruf, Familie oder Wissenschaft zu versinken drohten, war er ihr leibhaftiges Gedächtnis und Kraft dieses Gedächtnisses vermochte er wie kaum ein anderer, aus der Glut alter und neuer Texte das Feuer der Kritik im Sinne der fortdauernden Aktualität und Notwendigkeit des Kommunismus zu entfachen und für die Buchproduktion ebenso fruchtbar zu machen wie für die geistige Erfahrung und Entwicklung Einzelner im kaum übersehbaren Kreis der Autoren und Herausgeber, Setzer und Übersetzer, Schüler und Freunde, Helfer und Förderer des Saira Verlags. Nichts lag Joachim Bruhn ferner als Theorie, die er als rationalisierende Reproduktion kapitaler Synthesis im Geiste kritisierte, als kapitalproduktive Verdoppelung der unwirklichen Realität einer negativen Gesellschaft, die er als begrifflich verfasste Rationalität längst fugendicht mit Sicht vermittelt war und deren Wahrheit daher in ein Eins mit ihrer Abschaffung fiele. Und Duftmarke und Keyword jenes Marxismus-Akademismus, der seinen, Zitat, Gegenstand für Kolloquien zuschneidet, Zitat Ende, und in welchem jedes Argument nur zugleich die Schauseite eines Bewerbungsschreibens, daher die untertänigste Bitte um Verbeamtung ist. Darum resümierte Joachim Bruhn den traurigen Befund, wenn der Marx-Begriff rekonstruiert werden soll, kommen auf 100 Rekonstruktionen, wenn es denn gut geht, vielleicht zwei Kritiken. Aber der tendenzielle Fall der Vernunftrate, wie er vergleichbare Unternehmungen mit gebrochenem Humor genannt hatte, kulminiert in der Kritikvergessenheit ehemaliger Kritiker. Vor einer solchen warnte ein tüchtiger Absolvent des seit 35 Jahren kostenlosen ISF-Repetitoriums und heute arrivierter Soziologieprofessor in seiner Antrittsvorlesung ebenso, wie vor dem anderen Extrem, das er Kritikversessenheit nannte. Die Einladung des Soziologen zum langen Marsch auf dem akademischen Mittelweg kam aber zu spät. Steht doch allenthalben nichts als der kritikabstinente Rückfall in Politik auf der Agenda, wo das Sauve qui peut jeden überschießenden Gedanken an Subversion und Aufstand abgelöst und das Interesse längst jeden Riss und jede Fuge der Wahrnehmung gegen die exakte Fantasie des Dissidierenden, des Dissentierenden abgedichtet hat. Das Interesse aber, Zitat, hat kein Gedächtnis, denn es denkt nur an sich. Das eine, worauf es ihm ankommt, sich selbst, vergisst es nicht. Auf Widersprüche kommt es ihm nicht an, denn mit sich selbst gerät es nicht in Widersprüche. Es ist ein beständiger Improvisator, denn es hat kein System, aber es hat Auskunftsmittel. Das ist ein Zitat von Karl Marx aus Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz, einem ganz frühen Text. Joachim Bruhn war kein Theoretiker, auch kein intellektueller Agitator und er war auch kein Praktiker und daher von Politik denkbar weit entfernt. Dass ich unsachlich verhalte, wer sich zum Kapital nicht polemisch verhält, war nicht sein Motto, sondern das Urteil, das alle seine kritischen Interventionen begleitete und ihn vor der Versuchung bewahrte, jemals Politik mit Begriffen zu machen. Verbindlich war er nur gegenüber seinen Freunden. Er war auch kein Aufklärer im allgemeinen Sprachgebrauch, der zwischen Philosophie und Epoche nicht unterscheidet und das Scheitern einer Versöhnung von Logik und Geschichte schon bei Hegel nicht in sich aufgenommen hat. Nach Auschwitz stellte sich ihm Geschichte niemals als Großraum und strategisches Feld in der Weise dar, das gewonnenes Terrain zu verteidigen, an Glücksversprechen zu erinnern und Schlimmeres zu verhindern sei. Gegen die Lichtmetaphorik im Begriff der Aufklärung ließ seine geistige Physiognomie eher an Friedrich Spee denken, also das ist ein Aufklärer, der rief auf dem Weg zum Richtplatz, wohin er als ihr geistlicher Beistand die Verurteilten begleitete, den Heiland an, er möge endlich den Himmel aufreißen, damit zuallererst das Licht eindringe, ohne welches Aufklärung gar nichts beleuchten kann. Wo die organische Zusammensetzung des Menschen so angewachsen ist, dass keine Lücke im Sein mehr aufgefunden werden kann, da wird eben alles dunkel geblieben sein. Auch Adorno ersehnte daher dieses Offene. Es war ihm gar das, Zitat, Telos der Philosophie, Zitat Ende. Freilich hoffte Joachim Bruhn als Materialist nicht auf den Heiland und auch nicht auf das Ereignis einer heideggerisierenden Postmoderne, sondern auf eine Konstellation von Kritik und Krise, in der es den Menschen, wie er manchmal sagte, wie Schuppen von den Augen fiele und sie im Kairos einer ganz anderen und nicht gekannten Ruhe vor dem Sturm die Weltrevolution fast wie selbstverständlich zu vollbringen vermöchten. Von einer solchen Evidenz der Vernunft im Aufgang einer anderen Synthesis ist der profane Kritiker auf unabsehbare Zeit leidvoll getrennt. Nach dem Tod Gottes, dem Bankrott der sozialdemokratisierten Arbeiterklasse und dem Bruch mit den Vätern nach Auschwitz bleibt ihm daher nur noch ein Programm der Abschaffungen, also die Freilegung und Räumung des ideologischen Terrains von allen Lügen und Fetischen an jedem Ort der Kritik, deren Aufgabe nicht die Widerlegung, sondern die Zerstörung des verkehrten Gegenstandes und die Stellung der Lügner ist, die ihn lügend erhalten. Das unbedingte Einstehen für Israel als den ungleichzeitigen Staat der Überlebenden und der als Juden Verfolgten war für Joachim Bruhn der Glutkern der Kritik. Es ist der Doppelcharakter des jüdischen Staates als verspätetes Resultat der zionistischen Emanzipationsbewegung der Juden und ihrer staatlich organisierten Notwehr gegen die Fortsetzung der Endlösung, welche den kategorischen Imperativ nach Auschwitz mit dem Marxischen verschränkt, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Denn Auschwitz ist als gleichsam transzendentaler Horizont über jeder jetzt überhaupt nur noch möglichen Geschichte der Menschheit zu begreifen. Gelingt es den erniedrigten, geknechteten, verlassenen und verächtlichen Menschen nicht, ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe, Hitlers politisches Testament vom 29. April 1945 also nicht doch noch vollstreckt werde, können Revolution und Geschichte schlechterdings nicht mehr gedacht werden. Der kategorische Imperativ nach Auschwitz bedeutet aber, will man ihn nicht in die Antinomien instrumenteller Rationalität und strategischen Denkens und also in Politik zurückbiegen, nichts anderes als die Kritik der politischen Ökonomie zu ihrer revolutionären Konsequenz so radikal zu entfalten, dass sie mit der Israel geschuldeten, bedingungslosen Solidarität zwanglos konvergiert und darüber hinaus Israel-Fähnchen nicht geschwenkt werden müssen. Davon war Joachim Bruhn überzeugt, weil er im Nationalsozialismus und der Selbstrassifizierung der deutschen Bevölkerung, das heißt in der Transformation des Proletariats in nichts als Pöbel und der Transformation der Bourgeoisie in nichts als Gesindel, zum mit dem Führer als dem unmittelbaren allgemeinen Deutschen verschmolzenen Volk eben nicht den Rückfall in vorkapitalistische Barbarei erkannte, sondern ein spezifisches und in gewisser Hinsicht progressives gesellschaftliches Produktionsverhältnis im strikten Sinn und damit den Springpunkt der Kritik der politischen Ökonomie. Es war der Triumph der repressiven Egalität. Das heißt, die Entfaltung und Radikalisierung eben der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen, der Versuch des Subjekts, die negative Wahrheit der repressiven Vergleichung, die in der Subjektform bereits als quasi natürliche gesetzt ist, auch praktisch zu vollstrecken, um schließlich als hundertprozentige Rasse sich zu reorganisieren. Für eine Ontologisierung des Westens, zu der Antideutsche bereits früh neigten, war Joachim Bruhn daher niemals zu haben. Er konnte auch nicht nachvollziehen, wie sich die Kritik der politischen Ökonomie am Ende gar in einem Lob der Souveränität und einer Liebe zum Abendland verlieren konnte. Er zog es vor, mit Adorno daran zu erinnern, dass Hitler wie kein anderer Bürger das Unwahre im Liberalismus durchschaute, dass der Narzissmus daher die vollendete Selbstkritik des Liberalismus darstellte und das Produktionsverhältnis des Nationalsozialismus als kapitalentsprungenes nicht im Jenseits, in einem imaginären anderen des Kapitals zu verorten war, sondern seine Fluchtlinie ins Nichts beschreibt und im Vernichtungskrieg gegen die Juden vollzieht. Zu den Lieblingstexten von Joachim Bruhn, wenn man das nach dem Tod des Vielbelesenen so beschaulich sagen kann, gehörten neben Adornos Minima Moralia, Lenins Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus und Marx' Artikel über die Debatten zum Holzdiebstahlsgesetz ein früher Aufsatz von Hegel namens Über das Wesen der philosophischen Kritik und das ebenfalls Hegel zugeschriebene ältestes Systemprogramm des deutschen Idealismus. Aus Hegels Reflexionen über das Wesen der Kritik gewann Joachim Bruhn schon früh die Einsicht, dass das objektiv idealistische Programm einer immanenten Kritik dann überschritten werden müsse, wenn der Gegenstand, also die negative Synthesis durch den Wert, wieder vernünftig und dahin seinen Paradoxa, Aporien und Verrücktheiten für immanente Kritik notwendig unerreichbar sei. Zitat, das Geschäft der Kritik ist für diejenigen und an denjenigen Werken durchaus verloren, welche jener Idee entbehren sollten, sagt Hegel, wenn, Zitat, keine Vernunft in der Geschichte sei, Zitat Ende, extrapoliert Joachim Bruhn den Gedanken Hegels, dann könne sich die Kritik kein anderes unmittelbares Verhältnis geben als das rein polemische, kriegerische der Verwerfung. Im Epizentrum einer solchen Konstellation würde Voluntarismus vernünftig, Vernunft evident und die von Joachim Bruhn immer wieder aufgeworfene Frage drängend, warum die evident vernünftige Tat von Johann Georg Elser in keiner philosophischen kritischen Untersuchung, auch nicht bei Adorno, auch nur als Fußnote vorkommt. Es kommt darauf an, dieser Frage als der nach dem Verhältnis von diskursiver Kritik und intuitivem Impuls im Innersten negativer Dialektik, dem gewissermaßen existenzialistischen Moment der Kritik und der Unbedingtheit des kategorischen Imperativs weiter nachzudenken, welche Unbedingtheit Joachim Bruhn wie kein anderer vertrat und in Sprache und Gestus verkörperte. Im ältesten Systemprogramm von Hegel findet sich eine Stelle, in der vielleicht die Kraft und geistige Physiognomie von Joachim Bruhn besonders deutlich und gegenwärtig wird. Wie sehr bei ihm der polemische Zorn und der ihn immer grundierende Gestus der Verzweiflung vom Begriff gesättigt und der Begriff selbst schon fast gespenstisch geworden war. Hegel schreibt, von der Natur komme ich aufs Menschenwerk. Die Idee der Menschheit voran will ich zeigen, dass es keine Idee vom Staat gibt, weil der Staat etwas Mechanisches ist, so wenig als es eine Idee von einer Maschine gibt. Nur was Gegenstand der Freiheit ist, heißt Idee. Wir müssen also über den Staat hinaus, denn jeder Staat muss freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln und das soll er nicht, also soll er aufhören. Immer resümierte Joachim Bruhn zuletzt eher müde als leidenschaftlich, meist aber zorniger als müde, all das, was er jemals tat, dachte und schrieb, in diesem Imperativ, der Staat und das Kapital sollen aufhören. So viel aus dem Nachruf. Als nächstes kommt ein...
Kannst du sagen, was das für eine Tat war, die in keinem Text vorkommt und nicht in der Fußnote, was das war?
Das war der Johann Georg Elser, das war das Hitler-Attentat 1939. Also Johann Georg Elser, das war ja so ein schwäbischer Kommunist, hat versucht, Hitler in die Luft zu sprengen als Einzeltäter. Also, Der Text, den ich jetzt lese, ist von ungefähr 1994. Es geht um den Aufstieg der Rechten nach der Wiedervereinigung. Und was ich interessant fand, als ich den Text wiedergelesen habe, war, dass es teilweise erstaunliche Parallelen leider zur heutigen Situation gibt. Nichts verbindet mehr als gemeinsam begangenes Unrecht. Das Abitur des Mafiosi ist der Mord, der ihn auf Gedeih und Verderb an die kriminelle Gemeinschaft kettet. Blut ist allemal dicker als Wasser, sagt der Volksmund. Und nicht nur das organisierte Verbrechen beruht auf Blutsbanden. Auch die organisierte Gesellschaft, die Nation, muss die Erinnerung an ihr Gründungsverbrechen am Leben halten. Fahnen und Hymnen bezeugen ihr souveränes Recht auf das Leben und den Tod ihrer Angehörigen. Sie mahnen an die bedingungslose Verpflichtung auf die politische Einheit und an den kollektiven Mord, der im Namen des Volkes begangen werden musste. Das politische Ritual vergegenwärtigt das Opfer, auf dem die Gemeinschaft gründet. Die Friedhofsschändungen von Iringen und das Pogrom von Hoyerswerda demonstrierten, dass die Erinnerung an das Opfer langsam verblasst, dass die nationale Identität allmählich schlapp macht und der Erneuerung bedarf. Die Totschläger und die Mörder sind im Westen wie im Osten die Avantgarde der inneren Wiedervereinigung, die den Staatsvertrag mit wirklichem Leben erfüllen wird. Auschwitz, das Gründungsverbrechen der bürgerlichen Gesellschaft der Deutschen, hat 50 Jahre nach der Wannsee-Konferenz seine vergemeinschaftende Kraft eingebüßt. Die Kollektivschuld, die die Westdeutschen erfanden, um allen Widrigkeiten zum Trotz das nationale Wir-Gefühl zu retten, verliert im genauen Maße ihre Bindewirkung, in der die durch die Wiedervereinigung provozierte Krise der sozialen Integration voranschreitet. Als Ideologie war sie Wahr und Lüge zugleich, nichts als die blanke Wahrheit, weil sie das historische Endergebnis des Nationalsozialismus aussprach und schamlos gelogen, weil sie dies als veritablen Pluspunkt verbuchte und um die Erkenntnis der gesellschaftlichen Gründe sich drückte. Die Anerkennung der Schuld mit den Mitteln ihrer systematischen Verleugnung führte zur kalten Amnestierung der Bürokraten und danach zur Justizposse der 60er Jahre, als die Hilfsarbeiter der Vernichtung vor Gericht gestellt wurden. Eine politische Farce hob an, deren letzter Akt nur die allseits ersehnste biologische Endlösung der Nazi-Frage sein konnte. Ein kollektives Unrecht von der Statur des Massenmordes juristisch, das heißt in den Kategorien von Moral, Schuld und Vergeltung beheben zu wollen, konnte nur bedeuten, es staatstragend zu bewältigen, das heißt seine gesellschaftlichen Ursachen prinzipiell auszuklammern. Ausgerechnet der Staat, der 1933 als Nothelfer der aus allen Fugen geratenen kapitalistischen Gesellschaft sich bewährte, sollte nach 1945 als probates Hilfsmittel gegen Rot-Braun-Totalitarismus taugen. Aus dieser abgründigen Zweideutigkeit bezog der hilflose Antifaschismus sein besonderes Gepräge. Die demokratische Abneigung gegen den Führer hatte den wehrhaften Staat der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und seine Wirtschaft zu rechtfertigen. Darin bestand der objektive Zynismus der postfaschistischen Gesellschaft im Westen. Die NS-Diktatur hatte den Bund zwischen Volk und Staat unwiderruflich besiegelt, aber die Niederlage von 1945, die nicht zur Befreiung werden durfte, machte es unmöglich, den Ursprung dieser Einheit offen zu bekennen. Dass der Führer den Krieg gegen die Alliierten verloren hatte, war sein allgemein beklagter Fehler. Dass er den Vernichtungsfeldzug gegen die Juden jedoch im Wesentlichen gewann, das konnte unmöglich gefeiert werden. Die Volksgemeinschaft war zum klassenübergreifenden, gar klassenvernichtenden Fundament des Staates geworden, aber das, was alle wussten, musste doch, dem ultrakonservativen Hermann Lübbe zufolge, kollektiv beschwiegen werden. Nur selten kam die Sache so drastisch zur Sprache wie in der Volks- und Schulausgabe des Grundgesetzes, die Ende der 50er Jahre ein Dr. R.W. Füßlein, Ministerialdirektor im Bundesministerium des Innern, besorgte. Das Kapitel »Die Volksgemeinschaft in der Demokratie« kommentiert. In der Verfassung sucht man vergeblich Vorschriften über die Volksgemeinschaft, ihre Förderung und ihr Wirken. Diese, vielleicht wichtigste Seite des Staatslebens, entzieht sich jeder Rechtsetzung. Das macht, also Zitat Ende, das macht, sie ist Sache der Staatsgewalt. was der Ministerialdirigent raunte, macht sich der jugendliche Neonazi heute zu eigen. So wenig macht ihn dies zum ewig Gestrigen wie den Staat, dem er brachial zu Hilfe eilt. Er spricht nur den Zynismus aus, dass es eines neuerlichen Opfers bedarf, um die soziale Integration zu reparieren. Indem er selbst Hand anlegt, macht er dem Staat etwas vor. Das kapitalistische Deutschland bewältigte den Nationalsozialismus, indem es seiner Lebenslüge, die Demokratie hätte mit dem Führer nicht das geringste gemein, bis zur vollendeten Selbsthypnose verfiel. Die konsequenzlose Rede von der Kollektivschuld log mit der Wahrheit und lobte die Bundesrepublik als die gesunde Mitte der Extreme. Das Sozialistische am Nationalsozialismus wurde generös der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands in der SPZ übereignet, während der Westen von Europa her am Nationalistischen sich therapieren ließ. Wo alle schuld waren, da konnte nach den Geboten deutscher Logik kein einziger mehr verantwortlich gemacht werden und das Kapitalverhältnis gleich gar nicht. Das sozialistische Deutschland, also die DDR, konnte diesen strategischen Kniff des Westens im ideologischen Wettstreit der Systeme unmöglich wettmachen. Denn gegen die Kollektivschuld konnte es nur die Klassenschuld der Bourgeoisie aufbieten, die mit der Gründung der besseren, der proletarischen Nation verheilt sein sollte. Während der Westen das volksgemeinschaftliche Resultat ohne dessen Geschichte haben wollte, bemängelte dies der Osten aber nur, um die urplötzlich proletarisch auferstandene Staatsräson zu rechtfertigen. Nichtstaatlichkeit als solche und also das herrschaftliche Verhältnis von Befehl und Gehorsam, das den Ausbeutungscharakter der Ökonomie getreu anzeigt, sollte für Hitler verantwortlich gewesen sein, sondern allein der arbeiterfeindliche, gar volksfeindliche Gebrauch des Staates durch die besitzenden Klassen. Das war ebenfalls nichts als die Wahrheit, aber gleichwohl gelogen. Denn selbstverständlich hatten die Bürger dem Führer den Steigbügel gehalten. Aber als bloße Vertreter und Nutznießer der kapitalen Vergesellschaftung hatten sie es in einer Weise tun müssen, die im Ergebnis auch ihre politische Herrschaft vernichtete. Nur so konnte die Herrschaft des Kapitals als Produktionsverhältnis behauptet werden. Denn in dieser bonapartistischen Verkehrung war der Nationalsozialismus nicht nur genötigt, die Interessen des Kapitals gegen die Bürger zu verwirklichen, sondern überdies dazu, das Interesse der Arbeiterklasse gegen die Arbeiterparteien durchzusetzen. Aus dieser doppelten Frontstellung gegen Bürger und Arbeiter zugleich im Interesse von Kapital und Arbeit erwuchs der Mythos des Nationalsozialismus, der bis heute nachhallt. Die Nazis verstaatlichten die gesellschaftliche Arbeitskraft und erfüllten so den etatistischen Traum, den die deutsche Arbeiterbewegung seit Ferdinand Lassalle und später je nach Fraktion mit Karl Kautsky oder Wladimir Iljitsch Lenin hegte, Karl Marx und Michael Bakunin zum Spott. Durch die Vorbereitung der allseitigen Vernichtung enthob der Narzissmus die Arbeiter der Sorge um den Verkauf ihrer einzigen Ware, der Arbeitskraft. Der antifaschistische Staat, die DDR, durfte diese proletarische Kollaboration umso weniger wahrhaben, als er das Recht auf Arbeit so unermüdlich zum Staatsziel erhob, wie nur sein westlicher Zwilling die Vollbeschäftigung. Kein Wunder daher, dass im Osten der Staat des ganzen Volkes den Antisemitismus in Gestalt des Antizionismus ebenso am Leben hielt, wie es der Westen in der faschistoiden Hochachtung der Springerpresse für die Blitzkriege Israels tat. Was dem demokratisierten Nazi im Westen zur Widerlegung des Urteils über die Juden taugte, und zum perversen Beweis, dass die Opfer sich mittlerweile gebessert hätten, das diente seinem sozialisierten Pendant zur Befestigung der Arbeitsmoral gegen Parasitismus und zur Hebung des Nationalgefühls gegen ein wurzelloses Weltbürgertum, das, wie Otte Grote wohl 1950 meinte, den Völkern rät, ihre nationale Selbstständigkeit im Interesse eines imaginären Allgemeinwohls über Bord zu werfen. Dabei aber nur das Wohl der amerikanischen Finanzmagnaten im Auge habe. Und so drückt sich heute in der rassistischen Wut östlich der Elbe nichts anderes aus als die Enttäuschung darüber, dass es der Staat noch nicht einmal mit bolschewistischen und staatskapitalistischen Methoden vermochte, die Arbeitskraft auf Dauer sich einzuverleiben und die Arbeiter in pensionsberechtigte Staatsdiener zu verwandeln, die sich nur noch die Mühe machen müssen, die Prämie ihrer politischen Loyalität zu kassieren. So waren jedes nach seiner Fasson die beiden Hälften des gespaltenen Deutschland auf ihre Wiedervereinigung prächtig vorbereitet. Und die politische Einheit konnte nur in der solidarischen Tilgung der Kollektivschuld münden, zu der der Westen das Know-how und die Finanzen beisteuerte und der Osten die definitive Rehabilitation der Totschlagparole vom Volk, das einzig und allein wir sind. Die Ironie dieser Geschichte mag, wer für Makabres empfänglich ist, darin erblicken, dass der sozialistische Staat ausgerechnet an dem Versuch zugrunde ging, der Wiederkehr des Nationalsozialismus ein für allemal vorzubeugen. Indem er im Zuge seiner gegen alle Kapitalrationalität rücksichtslosen Arbeitsbeschaffung sich ökonomisch übernahm und kurz vor der Zwangsvollstreckung jämmerlich einging, schuf er im Zusammenbruch eine Situation, die der Ende der 20er Jahre schon jetzt so ähnlich sieht, dass nur noch der Kladderadatsch auf dem Weltmarkt fehlt. Jedenfalls besteht die Rache der Geschichte in dem Tatbestand, dass die wehrhafte Demokratie in ihrem nationalen Wahn sich nötigen lassen musste, eine nach Maßgabe der Kapitalrationalität unproduktive und also überflüssige Menschenmasse nur deshalb sich einzuverleiben, weil sie zweifellos überaus deutsch ist. Also es kommen jetzt noch zwei Seiten. Aus der Geschichte lernen zu wollen, ist vergebliche Liebesmüh, wie schon das Scheitern aller Versuche, den Deutschen endlich Hitlers Autobahn aus dem Kopf zu schlagen, zur Genüge beweist. Nicht eine blöde Reprise der Geschichte bahnt sich an, sondern der Wiederholungszwang macht sich Luft, dem die kapitalistische Vergesellschaftung in ihren Katakomben beständig Futter gibt. Während die Feuilletons den Rassismus wie unter Pädagogen üblich zum psychologisch verständlichen Vorurteil über den Fremden und anderen stilisieren und während sie ihn wie unter Soziologen beliebt als Ausdruck relativer Unterprivilegierung sich zurechtbiegen, ignorieren sie konsequent seinen zutiefst politischen Charakter. Es scheint, als hätten die Soziologen, Psychologen und Politologen klammheimlich darauf sich verständigt, ihren geballten Sachverstand ganz allein zum Beweis des Wunsches zu verausgaben, dass alles Verstehen, alles Vergeben heißt. Als Aufstand für die Ordnung, als konformistische Rebellion gegen die Regierung und für den Staat findet der Rassismus für Demokraten nicht statt. Hitler, der nach einem Wort Theodor W. Adornos wie kein anderer Bürger das Unwahre am Liberalismus durchschaute, das kam vorhin schon mal, ist der immer noch verleugnete Doppelgänger des demokratischen Staates. Der in Verruf geratene Satz, dass wer vom Kapitalismus nicht reden wolle, vom Faschismus gefälligst zu schweigen habe, meinte die tödliche Konsequenz jener Subjektivität, die die Verwertung des Kapitals als Zwangsjacke ihrer Selbsterhaltung den Menschen aufherrscht. Deren Krise ist die begriffslose Selbstkritik des politischen Systems der Freiheit und Gleichheit als einer unmöglichen Gesellschaftsform. Denn frei und gleich sind die Menschen nicht, wie der Liberalismus verspricht, wie sie gehen und stehen, sondern als Subjekte, das heißt als Privateigentümer und Marketingdirektoren ihrer Arbeitskraft, der einzigen Ware, mit der sie auf eigenes Risiko zu wuchern haben. Das Menschenrecht ist alles andere als ihr Recht und vielmehr der juristische Inbegriff aller Zumutungen, die die Verwertung gegen die Individuen geltend macht. Genau hier setzte der hämische Egalitarismus der Nazis den Hebel an. Menschenrecht bricht Staatsrecht, heißt es in Hitlers Mein Kampf. Das verwirklichte den Liberalismus mit den Mitteln seiner Vernichtung. Weil der Einzelne nur als kapitalproduktives und staatsloyales Subjekt von Belang ist, weil seine Existenz für den Fortgang des Betriebs herzlich egal ist, weil seine allseits gelobte Identität nicht die seine ist und ganz im Gegenteil davon abhängt, ob überhaupt und wozu er taugt, weil daraus summa summarum folgt, dass seine Anthropologie nur in der jedem einzelnen vertrauten, allgemein bekannten und genau darum kollektiv verdrängten Angst davor wurzelt, seiner insgesamt längst geahnten sozialen Überflüssigkeit auch noch öffentlich überführt zu werden. Eben darum fühlt er sich genötigt, ein Deutscher zu sein, vorauseilenden Gehorsam zu beweisen und die Flucht nach vorn anzutreten. Die sozialen Schichten im deutschen Westen, die ihre Tauglichkeit für die mutmaßlichen zukünftigen Zwecke ihres Staates heute schon unter Beweis stellen wollen, die rechtsextremistischen Protestwähler also, denen die liberale Öffentlichkeit alles andere unterstellen mag, als ausgerechnet bewussten Neofaschismus, rekrutieren sich aus den sensibelsten Teilen des deutschen Volkes, aus der auf dem Arbeitsmarkt unverkäuflichen Jugend, aus den Eigenheimbesitzern des Stuttgarter Speckgürtels, die befürchten, dass die Inflation das mühsam zusammengeraffte schmelzen lässt wie Eis in der Sonne, aus den Polizisten und Militärs, die als Spezialisten für körperliche Gewalt schon immer den siebten Sinn für die Bedürfnisse des Staates besaßen. Dazu aus den Proleten und der neuen Massenarmut, in deren neuen Heimat die Flüchtlinge absichtlich hineingepresst werden, um dem Asylrecht sodann mit Volkesstimme den Garaus zu machen. So entsteht der Pöbel, der vom Staat als Schwungmasse in Richtung Diktatur benötigt werden wird. Im Osten dagegen liegen die Dinge einfacher. Wer kein anderes Argument dafür beibringen konnte, am demokratischen Wohlstand zu partizipieren, als ausgerechnet das, deutsch zu sein, wird nie vergessen, wer das Volk in Wahrheit ist. Mord und Totschlag sind daher das gebotene Mittel, sich um einen Posten beim Staat zu bewerben, die integrative Kraft des Gründungsverbrechens zu erneuern und sich zum Dank für unabhängig erklären zu lassen. Es ist offenbar, schrieb der Anarcho-Kommunist Michael Bakunin vor über einem Jahrhundert, dass alle sogenannten allgemeinen Interessen der Gesellschaft, die der Staat angeblich vertritt, eine Abstraktion, eine Fiktion, eine Lüge bilden und dass der Staat gleichsam eine große Schlechterei und ein ungeheurer Friedhof ist. Zitat Ende. Keine kapitalistische Gesellschaft hat leidenschaftlicher und unnachgiebiger daran gearbeitet, diese Lüge wahrzumorden, als die der Deutschen. Und es sieht ganz und gar nicht danach aus, als würde sie jemals von ihrem Wahn ablassen können. Vielen Dank.